Was wir glauben, der Katechismus erklärt. Der Katechismus erklärt unseren Glauben, und das tut er hier bei Radio Horeb, Leben mit Gott, in dieser Sendereihe. Mein Name ist Eliane Grever. Wir schauen hier in dieser Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt, anhand des Kompendiums, also der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, auf verschiedene Inhalte und Wahrheiten unseres katholischen Glaubens. Und da schauen wir heute auf das Leben Jesu. In der Bibel, in den Evangelien, sind viele besondere Momente des Lebens Jesu aufgeschrieben. Die können wir dort lesen. Und der Katechismus thematisiert einige von diesen Momenten und erklärt sie auch theologisch. Aber auch das, was der Katechismus schreibt, das ist nicht immer ganz einfach zu verstehen, nicht immer nur selbsterklärend. Und da haben wir hier in dieser Reihe einige Experten zu Gast, die uns die Worte des Katechismus noch einmal quasi in den Alltag übersetzen, noch einmal erklären und auch mit etwas mehr theologischem Hintergrund uns das Ganze nochmal darlegen. Und dafür ist heute unser Experte Pfarrer Dr. Guido Rothheut. Er ist Doktor der Philosophie und hat auch als Dozent im Bereich neuzeitliche Philosophiegeschichte gewirkt. Und er ist Seelsorger im Bistum Aachen. Pfarrer Dr. Guido Rothheut schaut heute mit uns auf die Artikel 105 bis 108 im Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Wir starten mit dem ersten Artikel, mit der Nummer 105. Da lautet die Frage: Warum empfängt Jesus von Johannes die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden? Diese Formulierung findet sich in Lukas Kapitel 3, Vers 3, eine berechtigte Frage. Jesus, der ohne Sünden ist, warum empfängt er diese Taufe zur Umkehr und zur Vergebung der Sünden? Und das Kompendium schreibt dazu: Um sein öffentliches Leben zu beginnen und die Taufe seines Todes vorwegzunehmen. Obschon ohne Sünde, lässt er sich so unter die Sünder rechnen. Er, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Der Vater bezeichnet ihn als seinen geliebten Sohn, und der Heilige Geist kommt auf ihn herab. Die Taufe Jesu ist das Vorzeichen unserer Taufe. Soweit der Artikel 105 im Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche. Und hören wir jetzt hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb, was Pfarrer Dr. Guido Rothheut dazu zu diesen Ausführungen zu sagen hat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Segment der Glaubenslehre, das das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche im Augenblick in dieser Sendereihe bespricht, ist die große Frage nach der menschlichen Entwicklung des Christus nach seiner Geburt. Wir haben uns beschäftigt mit der Frage seiner Kindheit und mit seinem verborgenen Leben in Nazareth. Und nun geht es mit Nummer 105 um die Frage des Beginns seines öffentlichen Wirkens, also mit dem großen, wichtigen Lebensabschnitt, den Menschen als Zeugen erlebt haben, wo sie Christus als Mensch, aber auch als Gottessohn eben mit einer göttlichen Natur erfahren haben. Das öffentliche Wirken oder besser die öffentliche Proklamation Jesu als Sohn Gottes geschieht am Jordan durch die Taufe des Johannes. Johannes möchte das Volk Israel vorbereiten auf den Messias. Man kommt an den Jordan, um sich von ihm, wenn man so will, symbolisch mit Wasser übergießen zu lassen, zu taufen, zu reinigen, um mit freiem und unverstellten Herzen dem Erlöser entgegenzugehen. Also eine Handlung für Sünder. Wie kann sich nun der Messias, der doch gekommen ist, um die Sünde der Welt hinwegzunehmen, Johannes nennt ihn ja das Lamm Gottes, das eben genau das tut, wie kann der Messias sich also jetzt unter die Sünder mischen und selbst taufen lassen? Johannes stockt dabei, aber der Messias besteht darauf, dass auch er getauft wird. Im Buch Jesaja wurde bereits angekündigt, dass er sich unter die Sünder mischen würde. Was bedeutet das? Es ist im Grunde eine Verknüpfung, wie wir es in vielen weiteren Punkten noch erleben werden, zwischen Himmel und Erde, die hier geschieht. Der Himmel und der Zugang dorthin wurde durch den ersten Adam verschlossen. Der Sündenfall hat die Menschen von Gott getrennt. Nun kommt der neue Adam, Christus, und öffnet diesen Himmel. Symbolisch nach der Taufe, wo er sich dem Willen des Vaters unterstellt, öffnet sich dieser Himmel ganz praktisch und die Anwesenden hören die Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn. Die Taufe des Messias ist also zunächst auch eine Bekundung des Gehorsams an den Vater. Er unterwirft sich dem Willen seines Vaters und geht diesen Gang mitten unter den Sündern. Wir, also alle, die ihm folgen wollen, müssen deswegen, das wird sich später zeigen, im Taufbefehl am Ende seiner Sendung vor der Himmelfahrt mit ihm verbunden werden durch die Taufe im Heiligen Geist. Wir werden sakramental Christus gleichgestaltet. Das Leben des Messias ist immer eine Gleichzeitigkeit. Er mischt sich unter die Sünder. Er ist nicht gekommen, die Gerechten zu berufen, sondern die Sünder, sagt er. Er kehrt in das Haus der Sünder ein, er ist mit ihnen zusammen. All das wirkt sehr anstößig, weil er gerade in der Welt des Todes und des Verfalls das Reich Gottes aufrichten möchte. Wenn der Priester einen katholischen Christen beerdigt, sagt er: Durch die Taufe bist du mit Christus begraben worden. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Taufe uns hineinnimmt in das Geschehen der Erniedrigung des Todes, aber eben auch der Auferstehung Jesu Christi. All das soll vollendet werden im Reich Gottes, was in der Taufe begonnen hat. Wir sind adoptiert, wir sind Söhne Gottes, sagt der heilige Hilarius, durch die Taufe. Damit ist die symbolische Taufe am Jordan und der Beginn des öffentlichen Lebens Jesu bereits ein Vorausblick auf den Tod, den er am Ende erleiden wird, wo er sich in vollkommener Hingabe dem Vater unterwirft. Nur durch diese Hingabe, nur durch diese vollkommene Liebe kann die Welt gerettet werden. So handelt der Messias und so müssen auch alle leben, die auf seinen Namen getauft sind.
Pfarrer Dr. Guido Rothold, er erklärt uns hier Artikel aus dem Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche. Mein Name ist Eliane Grever und wir schauen hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb auf verschiedene Fragen, die der Katechismus stellt und beantwortet rund um das Leben Jesu. Und da schauen wir jetzt unter der Nummer 106 auf einen weiteren Punkt. Da geht es um die Versuchungen Jesu in der Wüste, was uns diese Versuchungen Jesu in der Wüste offenbaren. Das Kompendium schreibt dazu: Die Versuchungen Jesu in der Wüste greifen die Versuchungen Adams im Paradies und Israels in der Wüste nochmals auf. Satan versucht Jesus in seinem Gehorsam gegenüber der Sendung, die ihm vom Vater anvertraut worden ist. Christus, der neue Adam, hält stand und sein Sieg kündet den Sieg seiner Passion an, den höchsten Gehorsamserweis seiner Sohnesliebe. Die Kirche vereint sich mit diesem Mysterium, besonders in der liturgischen Fastenzeit. Hören wir jetzt Pfarrer Dr. Guido Rothold zu diesem Artikel aus dem Kompendium zum Katechismus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu geschieht mit der Taufe am Jordan, so hatten wir gehört. Hier verschränken sich Göttlichkeit und Menschlichkeit auf eine sehr eindrückliche Weise bei Jesus Christus. Die Nummer 106 lenkt nun unseren Blick auf seine Versuchungen in der Wüste. Ein sehr spannendes Geschehen. Der Teufel versucht den Gottessohn. Eigentlich etwas, das fast undenkbar ist, denn Gott ist der Herrscher und wird nicht vom Teufel versucht, aber wir haben ja die menschliche Natur in Jesus Christus und so lässt der Vater die Versuchung des Sohnes zu. Darin liegt eine starke Aussagekraft, besonders für das Volk Israel. 40 Tage, ein Paradigma für die 40-jährige Wanderung durch die Wüste und die vielen Geschichten der Versprechen, aber auch der Untreue des Volkes auf diesem Weg, der vielen Versuchungen, denen das Volk erlegen ist und der immer wieder neuen Anläufe, all das wieder gut zu machen. Christus geht zunächst einmal in den Abstand von der Welt. Er zieht sich in die Wüste zurück, um zu beten. Fortan wird diese Zeit das Paradigma, also das Vorbild sein für die österliche Bußzeit, die Fastenzeit, 40 Tage. Er wird in dieser Zeit beten, aber er wird auch erfahren, was der Teufel an ihm zu Fall bringen möchte. Er ist ja derjenige, der von Gott als Sohn gesandt ist, der selbst Gott ist, aber der ein Verhältnis zum Vater hat. Und dieses Verhältnis, diese Sohneshaltung Jesu Christi, versucht der Satan dreimal zu Fall zu bringen. Sein Hunger lockt ihn, mach doch diese Steine zu Brot, ich will dir alle Reiche schenken, wenn du niederfällst und mich anbetest, oder stürze dich vom Tempel hinab. Es ist alles eine merkwürdige Versuchung, ein Messiasbild zu produzieren, wie vielleicht das Volk Israels es erwartet hatte. Der große Zauberkünstler kommt, der große Mächtige, der zeigt, wo es lang geht, der in sich alle Macht vollendet und eben aus diesen Steinen dort Brot machen kann. Nein, Christus ist dem Vater gehorsam. So funktioniert die Erlösung nicht, die Gott gedacht hat. Der Fall des Adam im Paradies, selbst sein zu wollen wie Gott, ist die Urversuchung bzw. der Fall aufgrund der Urversuchung des Menschen. Dem erliegt der Messias nicht. Er ist der neue Adam, er bleibt treu. Er siegt über den Teufel. Er verneint das Materialistische, das dieser Welt zugewandte Leben. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und die Schönheiten der Welt und der Reichtum, die Reiche und all das, was diese Welt ausmacht, kann nicht das letzte Wort haben. Das letzte Wort hat Gott, dem gegenüber wir gehorsam sein müssen. Die Versuchung Jesu zeigt, auf welche Weise der Sohn Gottes Messias ist. Er ist Messias durch den Gehorsam dem Vater gegenüber. Dieser Gehorsamserweis steht ebenfalls am Beginn seiner Sendung und macht alle, die fortan dem Messias begegnen, darauf aufmerksam, wie der Weg des Heiles funktioniert, nämlich nur in der Unterwerfung unter den Willen des Vaters. Das ist das Entscheidende, das uns in der Geschichte von der Versuchung Jesu in der Wüste begegnet. Nicht umsonst steht dieses Evangelium zu Beginn der Fastenzeit im liturgischen Rahmen und fordert uns auf, diese Zeit der 40 Tage, die gleichgestaltet sind, der Versuchungszeit und der Fastenzeit Jesu zu nutzen, unser Denken zu ändern, unsere Ausrichtung zu ändern und die Strategien des alten Adam, der sich im Grunde selbst erlösen möchte, abzulegen und unser Vertrauen vollständig auf den Herrn zu legen.
Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, heute mit Pfarrer Dr. Guido Rothheut, der uns hier Artikel aus dem Kompendium zum Katechismus erklärt. Heute das Thema das Leben Jesu, verschiedene Stationen des Lebens Jesu. Wir hören jetzt etwas Musik und schauen dann auf Jesu Verkündigung des Reiches Gottes. Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Mein Name ist Eliane Grever und hier heißt es heute, was wir glauben, der Katechismus erklärt. Der Katechismus äußert sich und erklärt Glaubensinhalte unseres Glaubens und Pfarrer Dr. Guido Rothheut ist heute unser Experte in Sachen Katechismus und er erklärt und legt uns aus einige Artikel aus dem Kompendium, aus der Kurzfassung zum Katechismus. Da lautet eine Frage unter der Nummer 107, wer ist eingeladen, am Reich Gottes teilzuhaben, das Jesus verkündet und verwirklicht hat? Und das Kompendium schreibt dazu, Jesus lädt alle Menschen zur Teilhabe am Reich Gottes ein. Auch der schlimmste Sünder ist berufen, umzukehren und die unendliche Barmherzigkeit des Vaters anzunehmen. Das Reich Gottes gehört schon hier auf Erden denjenigen, die es mit demütigem Herzen aufnehmen. Ihnen werden seine Geheimnisse offenbart. Das sagt das Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche zu der Frage, wer ist eingeladen, am Reich Gottes teilzuhaben, hören wir jetzt Pfarrer Dr. Guido Rothheut mit seinen Ausführungen zu diesem Artikel.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wer ist eingeladen, am Reich Gottes teilzuhaben, das Jesus verkündet und verwirklicht hat? Eine mehr als aktuelle Frage in der heutigen Kirche. Sie wird gestellt in Nummer 107 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche. Es geht um die Beschäftigung mit der Frage, wie bildet sich das Reich Gottes, wer gehört dazu und wer nicht, wer darf eintreten, wer darf nicht eintreten oder gibt es überhaupt ein Reglement zum Eintritt. Christus ist in seiner Verkündigung sehr deutlich. Alle dürfen natürlich eintreten. Er ist gekommen, die Sünder zu berufen, nicht die Gerechten. Aber, und das geht aus vielen Begegnungen Jesu hervor, die Voraussetzung für den Eintritt am Ende nach der Berufung ist die Bekehrung und die Umkehr. Zachäus und seine Kollegen bei den Zöllnern und Sündern, mit denen Christus ist, bekehrt sich. Er gibt alles weg, was er zu viel genommen hat, und folgt Jesus nach. So kann er in das Reich Gottes eintreten. Der Messias bestätigt nicht die Sünden oder die falschen Wege derer, die berufen sind, sondern er möchte, dass nach der Berufung, die aus Liebe geschieht, nach dieser Annahme Gottes, nach diesem ersten Schritt, den Gott auf die Menschen zutut, der Mensch darauf antwortet und sich durch sein Ja-Sagen, durch seine Hingabe, durch seine Umkehr würdig erweist, in das Reich Gottes einzutreten. Die Sünderin soll nicht mehr sündigen, sagt Christus. Er bewahrt sie von der Steinigung, aber er möchte auch, dass sie fürderhin dann so lebt, wie es die Gebote vorsehen. Und dadurch ist sie dann würdig, in das Reich Gottes einzutreten. Diese Bemerkung ist in diesen Tagen wichtig, wo in der Kirche sehr oft die Meinung vertreten wird, alle sind berufen, damit sind auch alle Lebensweisen und alle Lebenswirklichkeiten gleichzeitig sanktioniert und abgesegnet. Nein, es ist immer ein Ticketvoraussetzung für den Eintritt durch die enge Tür in das Reich Gottes, das verliehen wird allen, die berufen sind, wenn sie sich mit einem entsprechenden Preis dafür engagieren. Und dieser Preis ist die Angleichung an den Willen Gottes und die Neuwerdung. So ist es auch mit dem Spruch von den Armen und Kleinen, die in das Reich Gottes gerufen sind. Nicht die Armut, schon einmal gar nicht die materielle Armut in sich, ist eine Eintrittsvoraussetzung. Das Reich Gottes ist nicht ein Reich Gottes für Bürgergeldempfänger. Und es ist auch nicht nur ein Reich Gottes für Kleinwüchsige. Es ist ein Reich Gottes für alle, die vor Gott arm sein können, die sich lösen können von sich selbst, von Ideologien, von selbstgemachten Erlösungsfantasien, die sich dem Vater entsprechend angleichen in ihrem persönlichen Lebenswandel. Christus preist den Vater, dass er all das, sagt er, den Weisen und Klugen verborgen hat, die also alles nur auf Menschenweisheit stützen, und dass er das den Kleinen und Unmündigen offenbart hat, die in der Lage sind, wie ein Kind vertrauensvoll dem Vater alles zu schenken, was der Vater befiehlt. Die Sünder sind gerufen in das Reich Gottes, wenn sie sich bekehrt haben, dürfen sie eintreten. Jeder von uns muss Liebe und Hingabe vorweisen am Eingang zum Reich Gottes. Damit ist auch vieles, was heute in der kirchlichen Verkündigung oft sehr missverständlich auch von höchsten Amtsinhabern gesagt wird, noch einmal neu in ein konturierendes Licht gestellt. Alle sind berufen, das Reich Gottes, hat es auf einer fliegenden Pressekonferenz von Papst Franziskus auf der Rückreise vom Weltjugendtag in Lissabon geheißen. Das ist vollkommen richtig. Aber es bedarf natürlich in der Rezeption der Ergänzung, dass alle, die berufen sind, auch alle sich bekehren müssen, umkehren und Gott ihre ganze Liebe schenken, um auf seinen Wegen zu gehen, damit sie durch die Tür gelangen, die in das Reich Gottes führt.
Pfarrer Dr. Guido Rothheut über die Frage danach, wer eingeladen ist, am Reich Gottes teilzuhaben, und eine weitere Frage zum Reich Gottes, die wir im Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche finden, die lautet unter der Nummer 108: Warum offenbart Jesus das Reich Gottes durch Zeichen und Wunder? Das Kompendium schreibt dazu: Jesus begleitet sein Wort durch Zeichen und Wunder, um zu zeigen, dass in ihm, dem Messias, das Reich Gottes gegenwärtig ist. Er heilt zwar einige Menschen, ist aber nicht gekommen, um alle Übel auf Erden zu beheben, sondern um uns vor allem aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Die Austreibung der Dämonen kündigt an, dass sein Kreuz über den Herrscher dieser Welt siegen wird. Soweit die Ausführungen im Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche. Hören wir dazu jetzt Pfarrer Dr. Guido Rothheut.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Nummer 108 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche wird die Frage nach den Zeichen und Wundern Jesu gestellt. Warum offenbart er das Reich Gottes durch Zeichen und Wunder? Warum reicht nicht sein Wort aus? Ist er so ohnmächtig, dass er noch keine Zaubertricks braucht, um die Menschen zu begeistern und aufmerksam zu machen auf sich. Weit gefehlt. Christus begleitet sein Wort durch Zeichen und Wunder zunächst einmal, weil er zeigen möchte, dass er der Messias ist und dass in ihm und seinen Handlungen das Reich Gottes, das er aufzurichten gekommen ist, bereits gegenwärtig ist. Damit durchbricht er die Gesetze der Natur und tut außergewöhnliche Dinge, die normalerweise nicht möglich sind. Lahme gehen, Stumme sprechen, Blinde sehen, also Heilungswunder, die Dämonen werden ausgetrieben, die Menschen gefesselt halten. Und all das, was er an Zeichen und Wundern offenbart, dient tatsächlich dazu zu zeigen, dass er der Mächtige ist, der Heilende, der Heiland. Ein schönes Wort, das leider heute ein bisschen außer Gebrauch geraten ist. Dennoch aber sind diese Wunder und Zeichen unter Umständen auch Zeichen zum Anstoß. Er meint bei einer Gelegenheit, die vielen Menschen, die kommen nur, weil sie die Brote gegessen haben und satt geworden sind. Sie haben festgestellt, oh, der Wunderheiler, dann folgen wir ihm doch. Und dann kommt die große Menschenmasse und versammelt sich um ihn, weil sie natürlich wundersüchtig ist, weil sie etwas für sich haben will. Viele glauben auch, viele möchten auch selbst geheilt werden anlässlich des Auftrittes des Messias. Aber sie begreifen noch nicht, dass all dies nur exemplarische Handlungen sind, um das was größere Wunder anzukündigen, das geschieht, wenn ein Mensch sich bekehrt. Christus ist also nicht der reine Magier, der gekommen ist, die Gesetze dieser Welt außer Kraft zu setzen, sondern ist derjenige, der gekommen ist, um den Menschen zu zeigen, dass sie innerhalb der Gesetze dieser Welt selig werden können, wenn sie den Willen Gottes tun. Das Kommen des Gottesreiches, das offenbart sich in den Exorzismen, die er anlegt, ist die Niederlage des Reiches Satans. Er zeigt sich als mächtig und er zeigt, dass der, der zu ihm gehört, auch dem Bösen zu widerstehen vermag, wenn er es denn nur möchte. Der Teufel wird nie das letzte Wort behalten. Er befreit vor irdischem Hunger, vor irdischem Unrecht, vor Krankheit und Tod. Er erweckt Lazarus zum Leben, aber eben nicht auf immer. Auch Lazarus muss dann noch einmal sterben, das ist klar. Dennoch zeigt Christus in diesen offenbarten Wundern und besonderen Zeichen die Anwesenheit seiner Göttlichkeit in dieser Welt. Das Reich Gottes, das ist wiederum ein Hinweis durch die Zeichen und Wunder, beginnt nicht erst irgendwann nach unserem Tod, es ist jetzt schon hier gegenwärtig. Und wir dürfen an ihn glauben und durch den Glauben an ihn, an diesem großen Wunder der Erlösung bereits Anteil haben, das uns Hoffnung gibt, das uns Zukunft gibt, das uns in das ewige Leben schauen lässt. Wir werden nicht bespaßt mit ein paar Kunststückchen, damit wir irgendwie einem besonderen Heilsbringer folgen, der das Leben hier auf dieser Welt noch besser macht. Nein, er ist nicht gekommen, um das Leben hier auf Erden besser zu machen. Er ist gekommen, um uns von der Sklaverei der Sünde zu befreien. Das wiederum wendet auch wieder einen entscheidenden Blick auf die grundsätzliche Messianität Jesu, auf seine Sendung, auf sein Anliegen. Das widerspricht einer humanistischen Weltsicht, die glaubt, dass wir so lange arbeiten müssen, bis aus dieser Welt ein Paradies wird. Nein, das wird nicht geschehen. Wir müssen die Makel der Welt tragen und dürfen sie aber voller Hoffnung tragen, weil der Menschensohn sie in ihrer nachhaltig tötenden Wirkung besiegt hat.
Das sagt Pfarrer Dr. Guido Rothheut hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Pfarrer Dr. Guido Rothheut ist Seelsorger in Herzogenrath im Bistum Aachen. Er ist Doktor der Philosophie, hat auch als Dozent im Bereich neuzeitliche Philosophiegeschichte unterrichtet und mit uns hat er heute auf einige Artikel aus dem Kompendium, aus der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche geschaut. In diesen Artikeln ging es heute um das Leben Jesu, um einige besondere Stationen im Leben Jesu und wie der Katechismus, das Lehrwerk unseres katholischen Glaubens, diese Situationen für das Glaubensleben als wichtig empfindet, sie auch theologisch deutet. Ein herzlicher Dank an Pfarrer Dr. Guido Rothheut für die Erläuterungen, für die Ausführungen zu diesen Artikeln, zu diesen Wahrheiten unseres katholischen Glaubens. Ein Dank geht auch an die katholische Wochenzeitung Die Tagespost, denn diese Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt, die ist ein gemeinsames Projekt von Radio Horeb und von der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Und mit dieser Reihe geht es auch weiter am kommenden Donnerstag. Da sprechen wir weiter über das öffentliche Wirken Jesu, unter anderem über seine Verklärung und über seinen Einzug in Jerusalem. Zu Gast ist dann Professor Dr. Andreas Wollbold. Er ist Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Wenn Sie die heutige Sendung oder auch vorherige Sendungen in dieser Reihe noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das gerne tun über unsere Radio Horeb App oder auf unserer Homepage www.horeb.org, dort dann in der Mediathek im Podcast-Bereich unter der Rubrik Katechismus. Sie können natürlich auch gerne einen CD-Mitschnitt bestellen von dieser Sendung oder von anderen Sendungen, die Ihnen besonders gefallen oder die Sie vielleicht auch weiterschenken möchten. Mein Name ist Eliane Grever und ich verabschiede mich hier aus der Sendung Katechismus und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude, Gottes Segen und bleiben Sie dran hier im Programm bei Radio Horeb, Leben mit Gott.